Ja, herzlich willkommen zu unserer Gemeinschaftsstunde heute Abend. Schön, dass ihr alle da seid, dass wir gemeinsam auf das Wort Gottes hören können und dürfen. Das Wort, was uns das Fundament unseres Lebens gibt. Wir wollen still werden zum Gebet. Ja, lieber Herr Jesus Christus, unser Heiland, danke, dass du zu uns redest, immer wieder neu, und dass dein Wort das Fundament unseres Lebens ist, das, was dein Wille hier uns sagt. Danke, Herr Jesus, dass du uns dieses Wort zu lesen gegeben hast und dass wir daran festhalten können und dass es uns Halt gibt in unserem Leben. Seien wir in der Tiefe oder sind wir auf der Höhe, dein Wort hat uns immer was zu sagen. Und danke, Herr Jesus, dass wir heute Abend auf dein Wort hören dürfen. Und wir bitten dich, mach du uns still und rede du. Danke, Herr, für dein Nahesein. Amen. Unser Text heute Abend steht im Philipper Kapitel 3. Die Verse 12 bis 21. Es ist ein sehr komprimierter Text. Und ich muss sagen, ich bin bei der Vorbereitung eigentlich nicht weitergekommen als bis zum Vers 14. Und mehr kann ich auch nicht sagen dazu, denn sonst geht nachher die Zeit aus. Der Heiko möchte auch noch was sagen. Also, ich lese mal zunächst den Text. Kapitel 3, 12 bis 21. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den heilenden Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wie gesagt, ich möchte mich auf die Verse 12 bis 14 beschränken. In der Luther-Übersetzung ist dieser Abschnitt mit dem Ziel überschrieben, das Ziel. Und wir Menschen, wir haben ja immer irgendwelche Ziele vor Augen, die wir erreichen wollen. Das liegt so in uns drin. Wir arbeiten auf diese Ziele hin. Wir sind fokussiert auf unsere Ziele, die wir vor Augen haben. Und wir wollen sie auch erreichen. Und unsere Überlegungen und Planungen sind alles ans Ziel zu kommen. Hier bei uns im Ländle ist ja ein großes Ziel oft das Häusle, das eigene. Und dem ordnen wir oft genug alles andere unter, setzen unsere ganze Kraft hinein, um dahin zu kommen. Und heute, ja, beeinflusst das halbe Leben. Oder nehmen wir aktuell die Olympischen Spiele. Die Sportler trainieren jahrelang, nehmen Entbehrungen auf sich, leiden Schmerzen, geben alles, um dabei zu sein. Vielleicht nicht mal so sehr, um eine Medaille zu bekommen, aber dabei zu sein und ans Ziel zu kommen, das ist wichtig. Jeder hat das Ziel im Auge und möchte das Ziel erreichen. Sonst wäre ja die ganze Mühe umsonst gewesen. Aber wir erleben ja auch dabei, dass mancher Marathonläufer aufgeben muss, weil ihn die Kräfte verlassen. Jahrelang alles gegeben und nun alles umsonst und vergeblich gewesen. Das ist das, wenn er das Ziel nicht erreicht. Und niemand gibt ihm diese Jahre zurück, um sich nochmal neu besinnen und beginnen zu können. Das Ziel ist nicht erreicht. Paulus nimmt den Sportler, den Wettkämpfer als Beispiel für sich selbst und auch für die Nachfolger, für uns, die wir Jesus nachfolgen. Er sieht sich als Marathonläufer quasi und er weiß sein Ziel, er weiß, was an Ziel ihn erwartet. Aber dieser Weg, der ist lang und es gibt viele beschwerliche Passagen. Es gibt leichte Strecken, wo er sich auch erholen konnte oder wo wir uns auch erholen können, wo man Kräfte sammeln kann. Manchmal ist das Ziel nicht vor Augen, aber der Weg ist klar. Die Wegweiser sind da und der Weg ist richtig und er führt ans Ziel. Es gibt auch Hindernisse auf dem Weg. Da stolpern wir, aber der Marathonläufer gibt nicht auf, sondern rafft sich wieder auf und läuft weiter, das Ziel wieder neu im Blick. Soweit dieses Beispiel vom Sportler. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, weshalb nimmt der Sportler diese Strapazen eigentlich überhaupt auf sich? Was ist denn sein Antrieb dazu? Ist das auf der einen Seite Druck, der Zwang, der ausgeübt wird? Ist da einer, der sagt, entweder oder? Das gibt es sicher auch in unserer Welt. Im Normalfall ist es aber ein Herzensanliegen, eine Sehnsucht, etwas Wertvolles, das unserem Leben Sinn gibt. Ein Ziel, das lohnenswert erscheint. Deshalb legen wir Menschen alles da hinein, um das Ziel zu erreichen. Und es ist uns ja eine Selbstverständlichkeit, dass wir unser Ziel nicht im Liegestuhl erreichen können. Das Ziel, das wir Menschen vor Augen haben, verspricht uns Erfüllung, Befriedigung. Und deshalb investieren wir oft genug unsere ganze Kraft und Energie in das Erreichen des Zieles. Und leider müssen wir Menschen oft genug erkennen, dass wir mit dem Erreichen unserer Ziele, seien sie jetzt vorgegeben oder selbst gesteckt, nicht die Erfüllung unseres Lebens erwarten, sondern dass ein Vakuum bleibt, dass auf einmal Leere ist. Und das hat schon manchen abstürzen lassen im Leben. Paulus, er lenkt unseren Blick in eine ganz andere Richtung. Es geht ihm nicht darum, dass wir zuerst sinnvolle Ziele in unserem Leben in den Blick nehmen. Wobei das natürlich wichtig ist in unserem Leben, in unserem täglichen Leben. Paulus geht es darum, wenn er von sich selber redet, dass er zuerst von Jesus Christus ergriffen worden ist. Also Paulus hatte ja, das wissen wir ja, ganz andere Ziele in seinem Leben. Und ihm ist dieses Damaskus-Erlebnis vor Augen. Und mit diesem Ergriffenwerden vor Damaskus, mit diesem Ergriffenwerden von Christus, wird das Lebensziel des Paulus ein anderes. Paulus erlebt eine Neuausrichtung in seinem Leben, obwohl das Lebensziel des Paulus ja eigentlich, das war, Gott zu gefallen, ihm zu dienen, das war ja schon da. Nur hatte er das falsche Verständnis, den falschen Ansatz. Von Jesus Christus ergriffen werden, das ist die Grundlage, die Grundvoraussetzung, die jeder Mensch braucht, um ein sinnerfülltes Leben zu bekommen, das nicht in einer tiefen Enttäuschung endet. Von Christus ergriffen werden, das bedeutet, meine Suche nach einem sinnerfüllten Leben, nach dem Sinn des Lebens, kommt hier zum Ziel. Da begegnet mir der lebendige Gott selbst in Jesus Christus und öffnet mir die Augen zunächst über mich selbst und er zeigt mir den Weg der Umkehr, auch aus dem Abgrund, der sich vielleicht vor meinen Augen auftut, wenn ich mich selber erkenne. Von Jesus ergriffen werden, lässt mich umkehren und ich darf Vergebung erfahren. Ich werde alle schuldlos und ich werde freigesprochen von jeder Anklage. Von Jesus ergriffen werden bedeutet nicht eingeengt zu sein, bedeutet nicht Pflichterfüllung, bedeutet nicht Gesetze und Vorschriften erfüllen und einhalten, bedeutet nicht fromme Pflichtübung. Nein, von Christus ergriffen sein bedeutet, mein Leben wird von Grund auf neu. Ich darf neu beginnen. Das Alte, das darf mich nicht mehr festhalten und anklagen, weil Jesus mich rein gemacht hat, durch sein Blut am Kreuz vergossen. Paulus, oder damals der Saulus noch, der mit aller Kraft, mit allen Sinnen Gott gefallen wollte und in falsch verstandenem Eifer Blut an den Händen hatte, das Blut der Heiligen an den Händen hatte. Er erlebte einen kompletten Neuanfang, weil Jesus ihm begegnet war. Das hat ihn ergriffen und das hat ihn neu ausgerichtet. Und auch Paulus wurden die Augen geöffnet für die unbegreifliche Barmherzigkeit, Gnade und Liebe Gottes zu seinen Menschen. Und dennoch sagt er uns hier im Vers 13, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Aber eins sage ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Paulus ist alt geworden. Er hat so vieles erlebt im Leben mit Jesus, wo er unterwegs war. Er hatte Visionen, er hatte Erlebnisse. Und trotzdem stellte er fest, ich hab's in Wirklichkeit noch nicht in letzter Konsequenz begriffen und ergriffen. Die Größe Gottes, die Weitherzigkeit Gottes, die Gnade, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes, die uns ja in Jesus Christus erst deutlich wird und begegnet und uns in dem heiligen Gott zum Vater werden lässt. All das kann der menschliche Verstand letztlich in seiner ganzen Tragweite kaum ergründen und begreifen. Deshalb sagt der Paulus, ich habe es immer noch nicht begriffen. Und doch, Paulus lässt nicht nach, sondern er begibt sich mit allen Fasern seines Lebens von ganzem Herzen, den Blick auf Jesus gerichtet, lässt er sich drauf ein. Je älter er wird, je länger er Jesus nachfolgt, desto mehr wird ihm bewusst, wie wichtig es ist, dass Jesus an seinem Leben groß wird, in seinem Leben groß wird und vor den Augen der Menschen auch groß wird. Dass er das Ziel am Ende seines Lebens von den Toten auferweckt, bei Jesus zu sein, erreichen darf. Das ist ihm ein Herzensanliegen, das ihm im fortgeschrittenen Alter immer deutlicher wird. Alles, was ihn an diesem Ziel vor Augen hindern möchte, will er hinter sich lassen, vergessen. So drückt er es aus. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Paulus möchte uns nahe bringen, ans Herz legen. Es kommt darauf an, dass Jesus uns ergriffen hat im Herzen. Erst dann wird es uns ein Herzensanliegen, Jesus zu verstehen, zu begreifen, ein Leben mit Jesus als Lebensinhalt zu leben. Wir können uns abmühen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Wir können uns Beschränkungen selbst auferlegen. Es wird immer ein Abmühen sein, ein Krampf, eine Pflichterfüllung und Gesetzlichkeit sein. Wir werden uns nie genügen können. Und die Freude an Jesus wird fehlen. Es kann passieren, dass wir über die Jahre hinweg, wenn wir viele Jahrzehnte Christen sind und ja, auch mit Jesus leben, dass wir über diese vielen Jahre hinweg manches auch allmählich aus den Augen verlieren oder verloren haben. Aber Jesus möchte in unserem Leben hinein. Er möchte uns ergreifen. Er möchte, dass wir ergriffen sind von ihm. Und wenn er uns ergriffen hat und wir ihm das Heft unseres Lebens überlassen, dann werden wir mit Freude und Ausdauer und auch immer neu mit Kraft erfüllt, durchs Leben zu gehen, auch durch die Tiefen und über die Höhen des Lebens. Manches wird über die Jahre wichtig, was wichtig war, unwichtig. Manches dafür umso wichtiger, weil es uns näher an Jesus heranführt. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Paulus hat viel erlebt, Schweres und Gutes, Schönes und Trauriges, seit er von Jesus ergriffen wurde. Das hat ihn nicht auf Höhen schweben lassen, sondern er hat wirklich vieles durchgemacht. Und ganz sicher blickt er auch in Dankbarkeit zurück auf die vielen Erlebnisse, auch auf die Frucht, die aus seiner Arbeit gewachsen ist. Er meint nicht, dass er das alles vergessen soll. Die Vergangenheit ist ja ein Teil unseres Lebens. Die können wir nicht einfach abschneiden. Aber viel wichtiger ist, dass unser Blick nach vorne geht. Auch wenn manches in unserer Vergangenheit an schweren Zeiten erinnert. Und wir in manchem Schuld auf uns geladen haben, so ist doch durch Jesu Blut alles reingewaschen und vergeben und wir können frei und losgelöst nach vorne schauen auf das Ziel unseres Lebens. Jesus sehen. Und sollte unser Herr uns eine dunkle Stelle in der Vergangenheit zeigen, dann sollten wir das auch bereinigen, soweit es an uns liegt. Damit wir nicht festgehalten werden, damit wir nicht gehindert werden, unseren Blick auf Jesus zu halten und auf ihn zu richten. Den Blick auf die Zukunft, die aber Jesus sein wird. Es gibt ja auch so viel Schönes im Leben. Das dürfen wir ja uns daran freuen und genießen. Und wir dürfen dankbar sein, denn es ist wirklich ein Geschenk Gottes an uns, wenn wir Schönes erleben. Wie viel mehr darf unsere Dankbarkeit unseren Blick auf Jesus, unseren Herrn, richten, von dem wir alles empfangen. Und auch in schweren Zeiten oder vielleicht sogar gerade in schweren Zeiten unseres Lebens richtet sich unser Blick ja eigentlich noch viel mehr auf Jesus, dem Anfänger unseres Glaubens und dem Vollender unseres Glaubens und unseres Lebens. Auf Jesus, der unser Ziel ist. Der Paulus, er macht Schweres durch, gebunden in seiner Zelle. In dieser Situation hat er dennoch die Möglichkeit, diesen Brief zu schreiben. Diese Verse, die wir spüren, und wir spüren ihm ab, für ihn wird immer wichtiger das Ziel seines Lebens, bei Jesus zu sein, seiner Berufung treu zu bleiben. Und auf dieser letzten Wegstrecke, die er vor sich sieht, nicht abzuirren. Er hat das Ziel fest im Blick. Er hat Jesus Christus fest im Blick. Und das sollte auch unser Blick sein. Aber nochmal zurück zu diesem Beispiel des Marathonläufers. Dieses Beispiel vom Marathonläufer vermittelt uns aber auch ein Bild des sich selbst quälenden, verbissenen und des aus letzter Kraft ins Ziel kommenden Läufers. So soll unser Leben als Christen nicht sein. Und jetzt wiederhole ich mich nochmal. Unser Christsein soll nicht ein Leben sein, das von Verzicht, Pflicht und Abmühen ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen geprägt ist. Das ist nicht gemeint. Jesus will kein Hochleistungschrist sein. Jesus hat uns frei gemacht von Leistung, Druck und besser werden zu müssen, damit wir Gott genügen könnten. Das funktioniert nicht. Durch Jesus sind wir frei. Durch Jesus können wir Gott genügen, weil er für uns einsteht. Durch Jesus bekommen wir tiefe Freude ins Herz, weil er ja schon alles getan hat, damit wir zu Gott, dem Vater, kommen können. Und diese bleibende Herzensfreude, die daraus entspringt, die Jesus uns gibt ins Herz, lässt uns dankbar sein. Jesus gibt uns einen neuen Lebenssinn und unser Ziel im Leben wird anders und richtet sich an Jesus und seinem Weg mit uns in diesem Leben aus. Und das bewirkt, dass unser Leben eine Neuausrichtung bekommt. Es wird uns ein Herzensanliegen, dass Jesus Christus Herr in unserem Leben ist. Amen.
Ja, was gibt's Schöneres? Wenn man im Urlaub ist und dann liest man schon mal seinen Text und dann ist man unterwegs an dem Tag in die Berge und dann steht man oben auf dem Berg neben dem Kreuz, das hoch in den Himmel ragt, unter einem starten die Gleitschirmflieger. Man hat schönstes Wetter, man sieht so seinen Weg, den man gewandert ist, nach unten, vielleicht auch der Lebensweg übertragen. Man sieht die ganze Schönheit der Schöpfung und ist dran, demnächst in der Gemeinschaftsstunde mit dem Thema das Ziel. Was gibt's Schöneres? Was man vielleicht im Urlaub immer wieder vielleicht mal neu sehen kann, wo man vielleicht auch mal wieder geerdet wird, wo man vielleicht wieder mal, ich habe es vorhin zum Gerhard, neu kalibriert wird, dass man wieder weiß, wofür man eigentlich lebt und was man eigentlich vielleicht alles gar nicht betrachten muss, weil es gar nicht so wichtig ist. Und das ist vielleicht das, was in dieser Welt so eine Gefahr ist, in der wir drinstehen, dass wir eigentlich den Grund unseres Daseins und somit auch das Ziel verfehlen können. Der Mensch geschaffen zum Ebenbild Gottes. Wir sollen etwas sein zum Lob Gottes. Paulus schreibt im Epheserbrief, zu Beginn ist schon in den ersten Versen, möchte ich geschwind lesen, im Vers 6, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Und im Vers 12, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Und im Vers 14, welches ist der Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Was bedeutet denn das zum Lob seiner Herrlichkeit sind wir geschaffen? Was heißt es, wenn er sagt, Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater und sagt zu Philippus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere tun. Und vor uns haben wir gesungen, um Boten in Wort und Tat zu sein, hat Jesus euch auserwählt. Und ein Christ ist ein Mensch, wenn man dem begegnet, dann hat man eine Gottesbegegnung. Ist uns das manchmal eigentlich bewusst, wenn wir uns als Gemeinschaft sehen, haben wir Gottesbegegnung. Im anderen sehen wir das. Wer dich sieht, hat eine Begegnung mit Jesus Christus. Und umgekehrt, wenn du eine Begegnung mit einem wiedergeborenen Christen hast, hast du himmlische Gemeinschaft schon hier auf dieser Erde. Das Ziel hier schon zum Greifen nah. Da muss man uns immer wieder fragen, was ist der Fokus in unserem Leben? Wir müssen ein Ziel haben. Wir müssen ein Ziel anvisieren, wie in so einem Brennglas. Ein Brennglas sorgt dafür, dass die Dinge im Zentrum, im Brennpunkt klar sind, um mich auf das Ziel zu konzentrieren. Und nicht das Gegenteil geschieht, das ist jetzt Physik vom Brennglas, das Gegenteil ist die Streulinse. Die streut die Strahlen in die Weite, aber zentriert sie nicht. Wir sollen zielorientiert sein. Wir müssen Strahlen bündeln, um den Brennpunkt, das Ziel zu finden. Die Ränder sind da manchmal ein bisschen verschwommen. Die können auch ruhig ein bisschen verschwommen sein, dass wir nicht alle unsere Fragen des Glaubens immer beantworten können. Das ist manchmal ein hoher Anspruch, den wir haben. Oder für uns selber oder auch dem anderen können wir nicht alle Fragen beantworten. Das Feld ist unübersehbar, was man sich alles auflasten kann, an was man sich alles aufhalten kann im Glauben. Und jetzt ist es wichtig, was man sieht, welche Überzeugung man hat. Und es kann wieder Streitthema sein wohl. Was darf ich als Christ oder was darf ich nicht? Wir hatten es letzte Woche schon, der Andi hat es auch schon berichtet. Man kann sich da an Rock oder Hose für die Frauen, fürs Kopftuch beim Beten dran auflaschen. An der Tauffrage kann man sich so zerstreiten, an Ordnungen im Gottesdienst, Ernährung, Ehe, die Impffrage momentan, ganz schwierig, Corona, Theologiefragen. An allem kann man sich aufhalten, aber ist es denn so wichtig, alles? Aber wenn du fragst, was steht im Zentrum, was steht zur Debatte, worum ging es in dem Paulus hier? Wenn du Paulus fragst, warum tust du dir das alles an? Was hat er sich denn alles angetan? Der Gerhard hat es vorhin schon gesagt. Die Reisen, die Gefahren, der Schiffbruch, den er erlitten hat, die durchwachten Nächte, das Gefängnis, die Strafungen, die Steinigungen, Verkündigungen, Seelsorge, Briefe schreiben an die Gemeinden, sich um die Gemeinden kümmern. Warum tust du dir das alles an, Paulus, könnte man fragen. Und hier im Text ist die Antwort, welches alles entscheidet. Und da leidet der Paulus zu etwas wie Geburtswehen für die jungen Gemeinden, wo sich alle verantwortlich fühlt, wenn jemand zum Glaube kommt, wenn junge Gemeinden im Glauben wachsen. Da sind auch Schmerzen mit dabei, da sind auch Probleme dabei. Wir wissen es von vielen seiner Gemeinde. Aber das gehört zum Wachstum mit dazu. 2. Korinther 5, 13, ist jemand in Christus, dann ist er ja was Neues geworden, er ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ein Leben ohne Gott bringt nichts. Das ist auch hier wieder das Thema zielfokussiert, was der Paulus meint. Ein Leben ohne Gott bringt nichts. Wie eine zweite Geburt, dass Christus in unserem Leben Gestalt gewinnen soll. Wer uns Christen begegnet, soll Gott begegnen, ist uns das immer wieder bewusst. Wer einen Treffpunkt mit einem Christen hat, soll ein Meeting mit Jesus haben. Jetzt sagt man Meeting dazu. Es ist nie anders gemeint gewesen. Und es sagt Jesus, als er die Jünger im hohenpriesterlichen Gebet, ich empfehle euch, lest mal das im Johannes, ganze Kapitel 17, heute Abend durch. Da ist alles drin beschrieben. Oder bei der Sendung beauftragt er die Jünger, so wie mich der Vater sendet, so sende ich euch an den Platz, wo ihr seid. Und wer mich sieht, der sieht den Vater, und wer euch sieht, der sieht mich. Wollten wir nicht nur ein bisschen fromm sein, habe ich mich gefragt. Eine Sache soll im Zentrum stehen. Eine Sache soll im Zentrum stehen, dass Jesus sich durch uns der Welt vorstellen will. Er will sich durch uns verwirklichen, er will sich durch uns ausdrücken und er will uns verwandeln in sein Bild. Und ich glaube, brauchen wir keinen Schreck bekommen. Das geschieht nicht so auf einmal. Das ist, glaube ich, schrittweise ein Prozess, für den wir unser ganzes Leben lang brauchen und, glaube ich, gar nicht fertig werden. Auf jeden Fall ist es so gemeint, das ist der Brennpunkt, das ist der Ziel. Im Vers 13, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vorne ist. Was alles in der Mitte ist, das soll klar sein. Der Brennpunkt soll klar sein. Alles andere ist drumherum, ist verschwommen. Ich glaube, es gibt da viele Experten in den Randfragen, an die sich viele Gemeinden entbrennen. Es besteht die Gefahr aber drin, dass man das Eigentliche in der Bestimmung von uns Christen und das Eigentliche in der Lebensweise so im Detail sich verliert, dass man in der Gefahr stehen in heutigen Tagen, dass man das Wichtige verliert oder vergessen. Da werden heute viele Videos in WhatsApp-Gruppen, in Instagram, in YouTube und wie es alle heißen, rumgeschickt. Sicherlich alles wichtige Sachen, sehr gut, aufschlussreich, aber sie bringen uns manchmal weg vom eigentlichen Ziel. Sicher vieles fromm und gut und richtig und ernsthaft gemeint, aber das Eigentliche kommt dabei nicht zur Sprache. Das bleibt auf der Strecke. Es geht um die Gefahr, das Beste im Leben zu verpassen. Die persönliche Beziehung zu unserem Schöpfer und Heiland, das ist es. Das ist die frohe Botschaft und die soll immer weiter sagen. Und sie heißt nicht nur so, sondern sie soll es auch sein, die frohe Botschaft. Dass wir das weiter sagen und dass wir so schön gestalten, wie es Gott uns gibt und nicht schöner gestalten oder noch besser gestalten zu wollen oder zu katalogisieren oder archivieren oder unter Panzerglas das älteste Wort gebunden auszustellen oder das Denkmalamt in der Gestaltung unserer Gotteshäuser zu imponieren, sondern wir sollen die frohe Botschaft weitersagen. Das ist unsere Aufgabe. Und die geschieht von Mensch zu Mensch weiter. Natürlich durchs Gebet begleitet und durch Gottes Geist geführt. Das sieht man im Verhältnis zu den anderen Religionen. Die versuchen es aus eigener Kraft. Religion versucht aus eigener Kraft etwas hinzukriegen. Und nur das Evangelium, das wirkt durch Gottes Kraft und durch Gottes Geist. Evangelium ist keine Sache, die man nebenbei leben kann. Evangelium hat etwas Ausschließliches, etwas Verzehrendes, etwas Vereinnahmendes. Evangelium taugt nicht als Beifügung zu einem Leben, das ohne Christus vielleicht auch nicht viel anders verlaufen wäre. Weil Glaube Beziehung ist. Beziehung mit unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Jesus lebt. Mit ihm auch ich, das ist meine Zuversicht, singen wir in dem alten Lied. Der 13. August dieses Monats erinnerte uns an 60 Jahre Mauerbau. Vor 60 Jahren wurde diese Mauer gebaut. Diese Mauer schuf Leid, schuf Tod, schuf Trennung. Und 1989 ist dieser eiserne Vorhang gefallen. Und mit diesem Zusammenbruch ist auch die Idee vom Marxismus-Leninismus gefallen. Und die Endstufe wäre der Kommunismus gewesen. Wir mussten es damals noch in der Schule alles lernen. Also die höchste Stufe nach dem Sozialismus, Vollkommenheit, war der Kommunismus. Den hat es nie gegeben. Den wird es auch nie geben, weil der Mensch immer noch der Alte ist. Und so wie die Mauer, so ist die ganze Ideologie auch zerbröselt. Und das war immer noch so eine Errungenschaft, nach der man hingestrebt hat. Und die gibt es nicht mehr. Alles weg. Heute regiert die Ökonomie nur noch. Das Einzige, was geblieben ist, Ökonomie, Geld, Wirtschaft, Wohlstand, Börsenkurse, um die sich alles dreht, Aktien, das ist die Melodie dieser Tage. Man kann sie in den Nachrichten hören, kommen immer die Aktienkurse. Ich weiß nicht, ob ein Börsenmanager das Radio hört, um seine Aktien anders einzusetzen, ich glaube es nicht. Aber es wird immer wieder erholt. Und es gibt nichts mehr auf der Welt, was uns begeistern kann. Es ist alles so flüchtig geworden, bunt natürlich. Alles ist möglich, immer mehr. Und so wird jetzt auch das ein bisschen anders verpackt. Jetzt ist ja die Nachhaltigkeit ganz wichtig, ist ja auch ein wichtiges Thema, aber wird es zu einem zu großen Thema gemacht? Es wird keine Nachhaltigkeit in geistlichen Dingen geben. Ein Zurück zu Gott wird es nicht geben, sondern immer weiter weg von Gott wird es sein. Kurt Schneck ist ehemaliger Leiter vom Schloss Klaus, von den Fackelträgern, der sagte mal, je weniger Vision die Menschheit hat, je mehr Begehrlichkeiten nach weltlichen Dingen tun sich auf. Geld, Sex, Party, Drogen, Luxuskreuzfahrten, Wellness, was noch alles da ist, ist ein Kult ums eigene Ich. Narzissmus nennt man das auch. Kult ums eigene Ich, ich, mich, meiner, mir, so sagt er, Jesus segne alle vier. Das ist so eine Art, an die Dinge heranzugehen. Auch Christen, auch wir wollen ein nettes Leben haben. Aber man steht dabei auch in der Gefahr, Gott dafür zu benutzen. In der Welt kann man nichts Begehrliches heraus, nur Narzissmus. In sich selbst verliebt sein, sich selber hegen und pflegen. Narziss, so die Geschichte von ihm, der sich verliebt hat in sein eigenes Bild, sich pflegte und immer wieder anschaute. Es gab noch keinen Spiegel, so wird die Geschichte genannt, sondern in einem See sah er sich immer mehr an und wollte sich immer mehr und mehr betrachten, näher und näher. Er sank viel tiefer von nach vorn über und kippte über und ertrank wohl in diesem See, in dem er sich betrachtete. Es ist, denke ich, so schwer heute geworden, sich für was zu begeistern. Das Leben verflüssigt sich ja in so viele Sachen. Es wurde aber schon früher in den Psalmen so benannt. Der Mose hatte schon Psalm 90 gesagt, da heißt es, darum fallen alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Mein Leben ein belangloses Geschwätz. Und wenn man das Wort Gottes hört, wie wird es beachtet heute noch? Da lese ich Johannes 5, Vers 33, da hat Jesus auch schon berichtet, auch vom Johannes, dem Täufer. Und sie sind zu Johannes gegangen und da heißt es, ihr habt zu Johannes geschickt und er hat die Wahrheit bezeugt. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen, sondern ich sage das, damit ihr selig werdet. Er war ein brennendes und scheinendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Es ist verkommen, sein Wort von der Botschaft, die er genannt hatte. Er als das brennende Licht ist unter den Menschen verkommen. Sie wollten nur den Johannes, den Täufer sehen. Schau ihn dir mal an. Sein Aussehen, seine kultige Klamotten, seine gruselige Ernährung. Habt ihr schon von der gehört? Einfach lost, sagen die Jungen heute. Richtig geiles Event. Diesen Mann muss man mal gesehen haben, aber hat man seine geistige Aussage noch wahrgenommen? Ist verkommen als Event. Und Jakobus 4 heißt es in den Versen 13 und 14, und nun ihr, die ihr sagt, heute und morgen wollen wir in die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, das ist wichtig, und ihr wisst aber nicht, was morgen sein wird, was euer Leben. Ein Hauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Menschen leben staubwärts, hat Parzani mal gesagt. Menschen leben heute staubwärts. Menschen sind nicht mehr himmelwärts. Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. Menschen sind nicht mehr himmelwärts, sondern sind staubwärts orientiert, nach unten unterwegs. Der Abfall von Gott bedeutet den Fall, den freien Fall. Wir vertreiben heute nur noch unsere Zeit und sind unterhalten. Muss ich mal Zunge zergehen. Wir vertreiben unsere Zeit und sind unterhalten. Haus ist wichtig vielleicht, Gerhard hat es auch schon gesagt, ne? Ein Haus kann man auch wieder bauen, ein Auto kann man auch wieder kaufen, wenn es eine kaputt ist, aber die Zeit vertreiben, die Zeit ist weg, die kriegt man nicht wieder. Wir sind unterhalten. Das Ziel ist zerstreut. In Vers 19, Vers B im heutigen Text heißt es, und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Viele sind irdisch gesinnt. Es gibt natürlich viele gute Sachen hier, aber wir müssen wieder gucken, wo ist das Ziel, dass wir nicht eine Streulinse sind und uns in der Welt zerstreuen. Wir müssen wissen, was ist unserem Leben notwendig, was ist heilsnotwendig, was machen wir mit unserem Leben, Frage an uns, wofür leben wir, was ist unser Lebensmotto, von was sind wir ergriffen. Was ist unser Ziel? Sind wir von Jesus ergriffen, wie es hier steht im Vers 12? Wem jagen wir nach? Jagen wir dem nach, was da vorne ist, das Ziel, ergriffen zu sein von Jesus? Ich erinnere mich an die Predigt im Frühjahr von Pfarrer Markus Bender, der bei uns im Christustreff gepredigt hatte. Es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Wahrheit und es gibt nur ein Ziel, kann man noch nachhören, wer es möchte. Strecken wir uns nach dem Ziel aus? Ausstrecke ist nicht passiv, da kann ich nicht so sitzen. Ausstrecke ist aktiv. Nochmal zurück, was ist dir dein Lebensmotto? Überspitzt gesagt, für was hat er gelebt? Für was lebst du? Für was hat Jesus gelebt? Für was hat er Paulus gelebt, er hatte ein Ziel. Ist es uns auch abzuspüren, was uns wichtig ist, was unser Ziel ist? Vergessen, was da hinten ist, heißt es weiter im Text, hat für mich auch was mit Loslassen zu tun. Man muss Altes manchmal auch loslassen im Leben, damit man auch zielorientiert leben kann. Vom Alten loslassen, Lasten loslassen. Uns gehört für mich auch Vergeben dazu. Wir leben von der Vergebung, weil sonst kann man sich so mit alten Dingen belasten, dass man nicht frei und fröhlich das Ziel sehen kann und das auch weiter sagen kann. Ausstrecken nach vorn mit dem Bild von Jesus, wie es erst mal beschrieben hat, wer die Hand an den Pflug legt. So wie der Ackermann in jener Zeit damals, der mit der einen Hand an den Pflug ist und mit der anderen Hand die Zügel vom Zugtier lenken kann, unbedingt den Blick nach vorne richten musste, um auf steinigen und felsigen Acker seine Arbeit zu verrichten, auf das Zugtier und die Schar zu achten. Sein Blick muss nach vorne sein. So ist auch bei uns Christen, müssen wir unseren Blick nach vorne orientieren, um zum Ziel zu gelangen. Als Jugendlicher, 35 Jahre ist her, in der Schule habe ich so als in meiner Freizeit mal begonnen mit ein paar Kumpels in einer Freizeitgruppe, haben Bogenschieße gemacht in Sportgruppe. Neue Gruppe, wir sind hingekommen, wir dachten, na, geht los, komm, heute tun wir Bogenschieße. Und dann sind wir zum Trainer, komm, ja, schön, dass ihr da seid, so sind die Neue, gut. Jetzt fangen wir mal an erstmal Ausdauertraining machen. Das machen wir jetzt erstmal hin. Wir dachten, wir können da gleich Bogenschieße, das ging nicht. Da war erstmal Ausdauertraining angesagt. Dann kam Krafttraining aber nicht wie im Fitnessstudio. Also ich hätte heute noch keins gesehen, ich warte noch auf meinen ersten Besuch, ich hatte noch keiner. Früher war Kraftsport, war Medizinball, Bank und Sprossewand, hat man Kraftsport gemacht. Ja, und dann hat man nochmal ein bisschen trainiert, die Ausdauer, und dann hat man mal langsam die Bogen rausgeholt. Und heute machen wir mal, wie man den Bogen spannt. Und am 4., 5. Mal durften wir das erste Mal schießen. Ach, war das dann toll. Man hat erstmal die alte Holzpfeile gekriegt, weil die sind ja noch nicht da gelandet, wo sie eigentlich hin sollen, bis man dann später, wenn man dann treffen konnte, diese Alufeile bekommen kann. Das war dann das Große, wenn man mit Alufeile schießen durfte. Da wurde der Bogen dann ausgelotet für jeden Einzelnen, für die Kraft, wie viel Kilonewton er haben darf. Das war dann das Tolle, wenn man dann mal so weit war. Aber wir haben uns vorgestellt, wir gehen einmal hin und das geht gleich los. Für Ziel steht hier im Griechischen wohl das Wort Skopos. Ich muss nachgucken, ich kann kein Griechisch. Skopos. Wir können es auch ableiten vom Mikroskop. Es wird etwas fokussiert, etwas herangeholt, das Ziel. Und er ist damit nicht das große Fußballtor gemeint, wo der Ball irgendwo rein muss, das Runde muss ins Eckige, so kennen wir ja den Satz. Nicht das große Fußballtor ist gemeint, sondern das Wort steht für den kleinen Mittelpunkt der Zielscheibe, mit der man mit höchster Konzentration, mit Ruhe und Kraft, da muss man beim Bogenschießen die Atmung kontrollieren, im richtigen Moment atmet man nicht, fokussiert das Ziel mit einem Auge, muss ein Auge zumachen, damit man andere Sachen ausblenden kann, um genau dieses Ziel zu treffen. Einmal wird dieser Siegespreis, wird es hier beschrieben, im Kampf durch höchste Anstrengung, die man vorher hat, errungen. Aber andererseits, dieser Preis wird uns als Geschenk überreicht, so wie heute noch. Gerd hat es gesagt, Olympia. Höchste Anstrengung, um in das Ziel zu kommen. Der Preis ist nachher noch das Geschenk. Und der Siegespreis, der wird noch näher beschrieben hier. Im Vers 14, dort heißt es, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. In Christus ist mein ganzer Halt, ich mir vorherkomme. Das Lied. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied. Der Eckstein, der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Das Ziel kann man nur ergreifen, wer von Jesus Christus ergriffen worden ist. Und die Berufung Gottes, die gibt es nur in Jesus Christus. Er gehört zu unabdingbaren Absolutheitsanspruch Jesus, dass er allein der Mittler des Heils und somit der Berufung ist. Ich habe in der Bibel so einen rosa Zettel, ich hatte es vor uns mit der Mellisch und der Eidlinger Schwester und ich habe mal Schwester Christa gefragt, früher, wo ich mal Bibeln kaufte, dann dachte ich, kaufe mir mal eine Bibel, da war so egal, laut, welche soll ich jetzt kaufen, welche Übersetzung. Da habe ich sie mal gefragt, welche Bibel kann man eigentlich kaufen und welche ist vielleicht gar nicht so. Da sagt sie, guck mal nach, Apostelgeschichte 4, Vers 12, wie der Vers übersetzt ist. Und da heißt es, und in keinem anderen ist das Heil, aber es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir sollen selig werden. Christus allein ist das Ziel. Das Ziel kann man nur ergreifen, wenn man von Christus ergriffen ist. Die Berufung gibt es nur in Jesus Christus. Er gehört zu unabdingbaren Absolutheitsanspruch. Der Mittler des Heils. Klasse. Wir kennen diese Namen, weil Jesus sich uns offenbart hat. Und durch ihn haben wir, wie es in Vers 20 heißt, Bürgerrecht im Himmel. Durch Jesus Christus heißt es hier, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus. So schlimm die Bilder der letzten Tage sind, welche wir in den Augen haben oder vor Augen haben, wenn wir an Afghanistan denken, ich denke, wir dürfen diese Tage beten für dieses Land, für unsere Geschwister, die vielleicht noch dort sind, aber auch für die Menschen, die dort nach Freiheit ringen und so arg dort geschunden sind. Ich möchte die Bilder jetzt auch nicht missbrauchen. Aber wie wird es sein, haben wir überlegt, wenn wir gerettet werden? Wenn es einen Ausweg gibt, nur diesen einen Ausweg, dann ist egal, was wir zurücklassen. Die haben Häuser, die haben alles zurückgelassen, nur um in diesen rettenden Flughafen zu kommen und in dieses rettende Flugzeug, dass sie dieses erreichen möchten und abheben in den Himmel. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel, so heißt es. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und das ist das Leben, was wir zielorientiert leben dürfen. Auf dem Brennpunkt ausgerichtet und das Skopos, das Ziel. Dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast.
Jesus, dir nach, weil du rufst, dir folgen, weil du bist, der du bist. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du die Reihenfolge so geordnet hast, wie das uns der Paulus mit seinem Einsatz beschrieben hat. Dass du zuerst getan hast, was getan war, der hat müssen, um uns zu retten. Dass du am Kreuz gestorben bist und am Ostern auferstanden bist. Und dass du uns rufst und dass du uns ergreifen möchtest. Dass du mit deinem Geist in unser Herz kommst und dass wir begeistert werden dürfen von dir. Und dann ist es so schön zu lesen, wie der Paulus sein Leben total auf dich ausgerichtet hat. Und auf das Ziel, das du jedem von uns Menschen versprochen hast, der dich als seinen Herrn annimmt, nämlich das ewige Leben mit dir, hier auf der Erde und ewig im Himmel. Und von diesem Ziel aus, da dürfen wir uns wirklich begeistern lassen. Wir dürfen fröhlich auf unserem Weg gehen und dürfen mit ganzem Einsatz auch mit dir und für dich unterwegs sein. Herr Jesus, und da bitte ich dich, dass du uns Mut gibst, dass du uns Freude gibst, dass du uns auch Gelegenheiten gibst, wo wir dich bezeugen und bekennen können. Im Alltag, wo wir auf Menschen treffen und wo wir unterwegs sind. Und Herr Jesus, ich wünsche für uns alle, dass wir, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir unterwegs sind, dass das sichtbar wird, dass wir mit dir unterwegs sind. Auch wenn wir es vielleicht gar nicht merken und spüren. Danke, Herr Jesus, für deine Gnade, für deine Liebe zu uns. Wir haben hier fehlbare Menschen, die wir jeden Tag merken, wo wir Schwäche haben, wo wir einfach nicht, ja, es nicht ergriffen haben und nicht vollkommen sind und ja, bei weitem zurückstehen in dem, was wir uns vielleicht wünschen. Da danke ich dir, dass du durch deine Gnade uns einfach wieder aufhebst und weiterhältst. Und so möchte ich dich bitten, Jesus, dass du uns in der kommenden Woche begleitest, dass wir fröhlich und begeistert in dir unterwegs sein dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du bei unseren Geschwistern bist, die in der Gemeinde die Lasten zu tragen haben, die traurig sind, die krank sind, stärke du sie, tröste du sie, richte sie auf. Ich bitte dich für unsere Geschwister in der ganzen Welt, die unter Druck ihren Glauben leben und die täglich in der Anfechtung stehen und täglich sich Gedanken machen müssen, wie lange halte ich es aus. Ich bitte dich, dass du deine Kinder, dass du sie im Herz stärkst, dass sie treu bleiben können und das Ziel vor Augen haben dürfen.